Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme. Heute dreht sich alles um Worte, Wirkung und Wandel mit der großartigen Maren Dinges. Maren ist Copywriterin mit Herz und Haltung, liebt gutes Storytelling und weiß genau, wie Worte nicht nur verkaufen, sondern Vertrauen aufbauen. Wir sprechen darüber, wie sich Copywriting in Zeiten von KI verändert, warum gute Texte heute mehr denn je Haltung brauchen und was Unternehmen tun können, um sich mit starken Botschaften und echter Storytelling-Power abzuheben. Freu dich auf einen spannenden Mix aus Predictions, Praxis und Perspektiven rund um Sprache, Strategie und Story. Willkommen, Maren. Maren, erstmal schön, dass du da bist. Erzähl uns kurz, wer bist du und was liebst du an deiner Arbeit mit Worten und Marken?
Ja, total gern. Danke dir, dass ich heute da sein darf. Ich bin Maren, Gründerin von Content mit Maren und ja, begleite Unternehmen und Agenturen im B2B-Umfeld konzeptionell und strategisch bei der Text- und Videoproduktion. Also ich übernehme quasi alle Aufgaben im Copywriting-Prozess von Projekten. Was heißt das jetzt übersetzt? Also kurz gesprochen, meine Aufgabe ist das Marken oder beziehungsweise für Marken die richtigen Worte für das zu finden, was sie ohnehin schon können. Und zwar so, dass es bei den richtigen Menschen ankommt. Und das passiert dann eben in Formaten wie LinkedIn-Posts, Landingpages, Blogartikeln oder auch Videocontent wie TikTok oder Reels. Und viele meiner Kundinnen, und das freut mich so, sind echt absolute ExpertInnen auf ihrem Gebiet. Also da sitzen unglaublich kluge Köpfe mit tiefem Fachwissen, guten Produkten und klaren Leistungen. Und ja, was am Anfang unserer Zusammenarbeit oft fehlt, ist aber eben diese Kompetenz, etwas in verständliche Wörter zu übersetzen. Und ich glaube, das fasst es so ganz gut zusammen, was mir Freude bereitet und was auch irgendwo meine Arbeit ist, denn der Content ist entweder sehr technisch, inkonsistent im Posting, sehr nah an der internen Denkweise, ne, so Tunnelprinzip, oder wirkt nach außen erstaunlich austauschbar. Und das eben, obwohl das Unternehmen es eben eigentlich gar nicht ist. Ja, die sind alle super cool. Und häufig geht es deshalb in meinem Job weniger so darum, sofort Texte zu schreiben, was man vielleicht erstmal erwarten würde, sondern erstmal wirklich so einen Schritt zurückzugehen und diese Fachbrille abzunehmen, die wir immer aufhaben und stattdessen die Vogelperspektive einzunehmen und sich dann eben zu fragen, was davon ist eigentlich wirklich relevant für die Zielgruppe? Was muss sie verstehen? Was muss sie vor allem fühlen? Und was unterscheidet diese Marke jenseits von eben diesen, ja, Buzzwords und Branchenfloskeln? Und diese Phase ist tatsächlich auch so dieser spannendste Teil meiner Arbeit. Also da entsteht für mich wirklich diese eigentliche Magie. Und das eben noch vor dem Schreiben, ne? Und ja, weil, warum finde ich das so cool? Da entwickeln sich so echt so Brand Voices in dieser Phase und vor allem, was ich noch cooler finde, echte Stories und Geschichten. Und ja, wenn ich Content analysiere oder so ein neues Projekt starte, läuft bei mir im Kopf deshalb immer so vor Ort so eine interne Checkliste ab. Die kann man sich auch so ganz gut merken, weil die besteht nur so aus drei Fragen. Und zwar: Für wen ist das gerade wirklich gedacht, was wir hier machen? Was soll am Ende hängen bleiben? Also nach dem Motto, what's in it for me? Und warum sollte jemand genau jetzt weiterlesen, zuhören oder dranbleiben? Und ja, genau diese Perspektive so ein bisschen zu shiften, also weg vom reinen Text hin zur echten Wirkung, ist das, was ich an meiner Arbeit mit Worten und Marken, glaube ich, so, ja, auf jeden Fall am meisten liebe.
Dein LinkedIn-Profil zeigt, du hast Copywriting nicht nur gelernt, sondern perfektioniert. Gab es einen Moment, in dem du wusstest, das ist mein Ding?
Ja, danke erstmal für das Kompliment. Also es macht auf jeden Fall Spaß, aber ja, auch ich darf noch sehr viel lernen, denke ich. Und um auf die Frage zu antworten, ich glaube, diesen einen klaren Moment im Sinne von jetzt weiß ich, das ist mein Ding, den gab es so nicht. Also nee. Es war eher eine Reihe von Stationen, die rückblickend alle ziemlich logisch aufeinander aufbauen, aber eben erst so rückblickend. Und wenn ich heute zurückschaue, dann merke ich eben so, dass das Schreiben mich eigentlich schon sehr früh begleitet hat. Also ich war so 12, 13, so roundabout, und fand es halt unfassbar cool, mit PowerPoint meine eigenen Magazine zu bauen. Also so wirklich im Stil von Bravo. Da habe ich mir Titel überlegt, Rubriken gebaut, Texte geschrieben und das Ganze gelayoutet. Also damals war das mein absoluter Traumjob, irgendwann Bravo-Redakteurin zu werden. Wer will das nicht, Leute? Und mit 13, ja, bin ich da so ein bisschen näher dran gekommen, würde ich sagen. Also da habe ich dann auch meinen ersten Blog tatsächlich gestartet, zusammen mit einer Freundin. Das war so diese Zeit, wo diese ganzen Bloggerinnen alle so hochkamen, ne? Also so Beauty-Blogs, YouTuberInnen, und da so diese ersten Events losgingen, so Instagram-Phase, wo es nur Fotos gab und auch so, ja, wo es eben noch keine InfluencerInnen gab, sondern das noch BloggerInnen waren. Und genau in dieser Zeit habe ich auch mit einer Freundin, mit jungen 13, einen Beauty-Blog gestartet. Und da haben wir echt teilweise so nach der Schule 5 Beiträge pro Woche veröffentlicht, Produkte getestet, Reviews geschrieben. Also viele davon, also von den Produkten, haben wir auch zugeschickt bekommen und sind da voll aufgegangen. Also das war total mein Ding. Den Blog gibt es auch heute noch, ist aber auch bis heute ein Hobby geblieben. Und Schreiben war aber auch zu dem Zeitpunkt noch so etwas, das mir leicht fiel und Spaß gemacht hat. Also das konnte ich schon damals so feststellen. Aber es war nicht mein Traumjob. Also da hatte ich so andere Berufswünsche. Und dann kam auch deswegen erstmal so ein Bruch. Also nach der Schule habe ich BWL studiert. Was studiert man, wenn man nicht so genau weiß, wo man hin will im Leben? BWL erstmal. Und mich währenddessen dann gedanklich eher so in Richtung Tourismusmarketing oder so klassische Wirtschaftslaufbahn, also irgendwie Marketing im Konzern oder so orientiert. Und geschrieben habe ich so in diesen Jahren des Studiums wirklich gar nicht, also 0,0. Bis zu dem Zeitpunkt meiner Bachelorarbeit, die war nämlich mitten in der Anfangsphase von Corona. Und genau in der Phase hatte ich so einen kleinen Break und war in New York. Und das war eben genau in dieser Corona-Phase so. Anfang Corona können die Grenzen geschlossen werden, ja oder nein. Das heißt, diese Layover-Zeit am Flughafen war extrem lang, weil wir eben nicht wussten, dürfen wir fliegen oder dürfen wir nicht fliegen. Und diese Layover-Zeit habe ich so ein bisschen genutzt und eine Anzeige gefunden im Internet von Ströer Media Brands. Und die haben nämlich genau zu dieser Zeit angefangen, ein Autorennetzwerk aufzubauen, unter anderem für die Seiten desired.de und giga.de. Und ich habe mich da echt so super krass spontan drauf beworben, weil ich dachte, ah ja, klingt ganz cool. Also so richtig aus dem Bauch raus. Und wurde dann tatsächlich auch aufgenommen. Und das war eben auch genauso perfekt in dieser Zeit, ne, Corona. Dadurch ist mein Aushilfsjob im Einzelhandel weggefallen. Und ja, hatte dann einfach entsprechend auch plötzlich sehr viel Zeit, mich diesem Autorennetzwerk zu widmen, und habe da auch echt viel geschrieben am Anfang und da auch eben dann gemerkt, wie sehr mir dieses redaktionelle Schreiben liegt, wie viel Spaß mir das macht, dieses Recherchieren, Strukturieren, Formulieren und ja, auch irgendwie, wie gut mir diese Arbeitsweise liegt. Also ortsunabhängig arbeiten, selbstorganisiert arbeiten, kreativ sein. Ja. Long story short, dann innerhalb von so 2 Monaten habe ich mich dann auch echt selbstständig gemacht nach diesem New York-Tag. Und ab da war es echt so viel Learning on the Job, ne? Also Kampagnen, Kundinnen, Feedback, Weiterentwicklung. Aber auch so über diese Learning-Phase ist so dieses Grundgefühl geblieben, dass Schreiben irgendwie bis heute so für mich der natürlichste Weg ist, meine Gedanken zu sortieren und auch vor allem Inhalte zu transportieren, weil andere sprechen halt super viel, ne, und sortieren sich dann in Gesprächen mit Freundinnen. Bei mir ist es immer eher so die Schrift, die am Ende so alles, so Klarheit bringt, ne? Ja, aber ja, wahrscheinlich war es dieser Moment am New Yorker Flughafen, an dem ich zumindest schon unterbewusst wusste, dass Schreiben und ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr trennbar sind.
Copywriting ist natürlich auch immer im Wandel, also heute schon ganz, ganz anders als damals. Was oder wie hat sich gutes Copywriting in den letzten Jahren verändert, gerade im Kontext von KI, Social Media und schnelllebigen Trends?
Das ist eine richtig gute Frage, weil sich Copywriting ja einfach in den letzten Jahren einfach komplett auf links gedreht hat, ne? Also ist ja einfach so. Als ich 2020 angefangen habe, als Copywriterin zu arbeiten, war KI im Copywriting ja noch gar kein Thema. Es gab es ja einfach gefühlt noch nicht, ne? Das Thema kam erst so Ende 23 auf, ich glaube so im November, und da hat sich dann echt alles gedreht. Und mit der Technologie hat sich aber meiner Meinung nach auch so unser gesamtes Sprachbild verändert. Und wenn man das jetzt irgendwie so zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, dass sich diese Veränderung auf drei Ebenen ganz gut greifen lässt. Die erste Ebene ist für mich ganz klar die Quantität. Also Copywriting ist viel zugänglicher geworden, ne? Also früher war Text etwas, das man super teuer eingekauft hat oder für das man zwingend Profis brauchte. Und heute kann theoretisch ja jede und jeder schreiben, was mega cool ist, eben unterstützt durch diese Tools, Vorlagen und vor allem KI. Und das sieht man dann eben auch an der enorm gestiegenen Anzahl aktiver Social-Media-Accounts, die es mittlerweile einfach gibt und Inhalte aber auch, ne? Also früher war es ja schon so, dass die Unternehmen sehr gehaushaltet haben, wo platzieren wir Inhalte, wie viele Inhalte platzieren wir. Inhalte ist schon deutlich schnelllebiger geworden. Was ich aber als super krasse Chance finde für kleine CreatorInnen, aber auch kleine Marken. Und das ist deswegen für mich erstmal so was Positives, weil mehr Menschen trauen sich, sichtbar zu werden, ihre Gedanken zu teilen und überhaupt erstmal so in dieses, ja, wie man es jetzt sagen möchte, entweder schreiben zu kommen oder einfach so in die Sichtbarkeit zu rücken. Und die zweite Ebene ist aber eben so die Kehrseite davon für mich, weil durch KI wird Copywriting eben auch sehr inflationär genutzt, ne? Also, und das eben oft nicht besonders sauber. Also viele Texte klingen mittlerweile gleich, das sagen ja alle. Aber das liegt eben daran, dass es denselben Mustern folgt, denselben Hooks, denselben Phrasen. Ja, eine KI muss eben auch erstmal trainiert werden und die bringt erstmal so die möglichst nahe Antwort. Und dadurch klingt eben alles sehr, sehr ähnlich, was man so liest. Natürlich nicht alles, es gibt immer Ausnahmen, aber ne, wir kennen, glaube ich, alle so ein bisschen den Trend dahin. Und das ist auf lange Sicht aber meiner Meinung nach extrem gefährlich für Marken, weil wenn alles gleich klingt, ne, wird Wiedererkennung unmöglich. Und das macht dann auch einfach nichts mehr mit uns. Dann lesen wir so über diesen Content drüber. Und deswegen lässt sich gerade damit eine Markenstimme gar nicht aufbauen. Und das ist problematisch. Und genau deshalb, und das ist so mein Take in die Richtung, wird eben eine authentische Brand Voice in Zukunft zur entscheidenden Währung. Also je mehr KI-Content das Internet flutet, und das wird ja in den nächsten Jahren eher tendenziell noch steigen, desto wichtiger wird es, sich klar zu zeigen und wirklich zu sagen, das sind wir, wir sprechen so, wir machen das, das ist unsere Haltung, ne? Und das dann einfach auch so durchzuziehen. Und deswegen muss ich halt immer so sagen, wie viele auch andere das vielleicht sagen, ich verteufel KI nicht, ne? Ganz im Gegenteil. Aber sie darf einfach nicht ersetzen, wofür gutes Copywriting eigentlich da ist, ne? Also zum einen dich als Marke gegenüber anderen zu differenzieren, ne? Und zum anderen durch Stories und Emotionen wirklich Nähe zu kreieren, also dass andere Menschen einfach auch mit deinen Werten relaten können. Und die dritte Ebene ist so die qualitative Veränderung der Arbeit, ne? Also es gibt immer mehr CopywriterInnen und auch Content Creator oder beziehungsweise die Content Creation wird noch schneller. Also ständig muss irgendein Post raus, Copywriting muss schneller laufen und so weiter und so fort. Aber dabei dürfen wir einfach nicht vergessen, dass wir auch Verantwortung tragen mit dem Content, den wir so einfach mal in die Welt rausschreien, ne? Also Recherche, Einordnung, journalistische Sorgfalt, das sind so Punkte, die werden einfach immer wichtiger, je mehr KI-Content auch einfach, ja, so umhertingelt, sag ich mal, im Internet. Und gerade weil auch Inhalte so schnell produziert werden können, muss man sich eben viel öfter jetzt fragen, stimmt das überhaupt, was wir hier sagen? Ist das sauber gedacht? Und ist das vor allem relevant? oder nur der nächste Trend, den wir irgendwie mitreiten wollen? Weil Trends ist halt auch so eine Sache, ne? Weil an sich, was einen Trend angeht, sehen wir natürlich eine extreme Beschleunigung. Also es gibt immer mehr Trends, immer schneller, weiter. Die sind so in einer Woche da und in der nächsten sind sie wieder weg, vor allem so auf TikTok und Insta. Dort ist das Copywriting bewusst einfach schnell und trendbasiert. Ja, das ist Fakt und das ist auch völlig okay. Weil manche Kampagnenhooks und Skripte müssen auch manchmal einfach oberflächlich funktionieren. Aber Trend sollte halt nie die Strategie sein. Und deswegen ist so für mich der spannende Punkt aktuell tatsächlich so diese Gegenbewegung zu den schnelllebigen Trends, dass es so von diesem reinen Shortform-Lärm, den wir die ganze Zeit hören, gerade so einen kleinen Shift gibt hin zu echten Stories, längeren Formaten und echt Inhalten mit Tiefen oder Tiefe. Weil YouTube feiert ja gerade krasses Comeback und auch Medien wie Bücher werden ja immer beliebter und das auch schon in den letzten 2 Jahren. Und deswegen glaube ich so roundabout zusammengefasst, so Slow Consumption ist so ein Trend, den wir 2026, denke ich, ganz oft sehen werden, weil einfach viele Menschen nicht nur konsumieren wollen, sondern sie wollen verstehen wieder, sie wollen sich wiederfinden, also relaten können und vor allem wollen die halt mal wieder was fühlen, wenn sie sich Content angucken oder anhören, wie auch immer.
Und was macht für dich einen starken Werbetext heute aus und warum ist der mehr als nur verkaufend?
Ja, ein starker Werbetext entscheidet sich heute halt einfach extrem früh. Also ich würde sagen, in den ersten 2 bis 3 Sekunden, spätestens nach dem ersten Satz, kommt immer so ein bisschen aufs Format an. Aber da muss klar sein, ob jemand emotional andockt mit dem Content oder eben nicht. Also dieses Gefühl von That's me, das bin gerade ich, das kenne ich, das ist so die Eintrittskarte, sag ich mal, darin, dass man sich wirklich Werbung anguckt. Und ja, dafür muss es eben relatable sein, was wir da zeigen. Und was für mich so einen guten Werbetext ausmacht, ist aber eben nicht nur dieser erste Anker, sag ich mal, dass es halt irgendwie eine krasse Hook geben muss, ne? Sondern der Text muss halt diese Aufmerksamkeit auch halten. Und das ist eigentlich dann erst die Kunst, weil so jeder kann eine geile Hook schreiben. Aber so wirklich die Aufmerksamkeit zu ziehen bis zum Ende, das ist so quasi das, ja, der Schlüssel zum Erfolg, wenn man das mal plakativ aussprechen möchte. Also es reicht nicht, am Anfang neugierig zu machen und dann in der Mitte wieder abzuflachen mit den Infos. So ein starker Werbetext baut Spannung auf, trägt die Emotion weiter und entwickelt sich auch. Also vom emotionalen Einstieg über so eine Geschichte oder Situation bis hin dann am Ende zu fachlichen Argumenten, zumindest wenn wir uns im B2B-Umfeld bewegen. Und da liegt für mich auch so ein bisschen der Unterschied zu klassischen, rein verkaufenden Text. Also guter Werbetext verkauft nie sofort. Also erst kommt die Verbindung. Das ist immer first. Er holt Menschen emotional ab, macht sie neugierig, gibt ihnen das Gefühl, verstanden zu werden. Und erst danach liefert er wirklich Beweise, Argumente, Klarheit. Und das ist auch so der Punkt, an dem ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen ins Spiel kommen. Ja, also manche Menschen entscheiden sich stark emotional, andere wollen Fakten, Logik, Sicherheit. So ein guter Werbetext denkt wirklich beides mit. Also er spricht Emotionen an und untermauert sie anschließend mit genauso viel Informationen wie nötig. Also nicht so viel wie Emotionen gleich Informationen, sondern wirklich nur so viel Informationen, wie es nötig ist, um Vertrauen aufzubauen. Und deswegen sage ich hier bewusst so viel wie nötig, weil das Stichwort hier ist Reduktion. Also ein starker Werbetext ist nicht lang, weil er viel sagt, sondern präzise vor allem. Also jedes Wort, was wir wählen in so einem Werbetext, zahlt auf die Botschaft ein. Alles, was keine Funktion dafür hat, fliegt raus. Das ist dann einfach nicht wichtig. Das kann also bedeuten, dass so ein Werbetext 3 Minuten lang ist und trotzdem funktioniert, weil einfach diese hohe Informationsdichte wichtig ist. Also gerade im B2B-Bereich kann das schon gut sein, dass ein guter Werbetext jetzt nicht irgendwie 30 Sekunden nur sein kann. Es kommt auf die fachliche Tiefe ein. Wer entscheidet auch, an wen verkaufen wir im Zweifel? Es kann aber auch genauso sein, dass der Werbetext nur aus 2 Worten besteht. Also vor allem in Kombination mit einem starken Visual reichen halt auch manchmal 2 Worte. Und das ist so ein bisschen das, wo man sich entscheiden muss. Und das ist auch unsere Berufsaufgabe, zu gucken, wo passt was. Das heißt, so diese perfekte Formel für was ist der perfekte Werbetext 2026, das gibt es natürlich nicht. Aber es gibt schon so eine, ja, Orientierung, sage ich mal, die man sich ganz gut nehmen kann, eben durch diesen emotionalen Einstieg, über die Story hin zu den fachlichen Argumenten.
Welche Fehler siehst du bei Unternehmen am häufigsten, wenn sie ihre Texte selbst schreiben oder sogar schreiben lassen?
Der häufigste Fehler, den ich bei Unternehmen sehe, also jetzt mal egal, ob sie ihre Texte selbst schreiben oder schreiben lassen, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, ist ganz klar so diese Inkonsistenz in der Sprache. Ja, also das, was ich am Anfang auch schon mal erwähnt hatte, es fehlen diese festen Leitplanken einfach. Dann wird nämlich so ein Post so formuliert, im nächsten wird er wieder ganz anders formuliert, man verzettelt sich teilweise sogar innerhalb so eines einzigen Textes. Das ist problematisch. Und das betrifft eben nicht nur einzelne Formulierungen, sondern die gesamte Kommunikation, also Website, LinkedIn, Blog, Newsletter, you name it. Und idealerweise wirkt aber ja alles wie aus einem Guss, ja, so soll es ja sein. Aber wenn du ein Unternehmen auf der Webseite siehst, auf LinkedIn duzt und in Kampagnen wieder ganz anders klingt, dann entsteht halt einfach kein Vertrauen, ne? Und das ist eben einfach der Grund, dass diese Leitplanken fehlen. Und auf Webseiten sieht man das genauso. Mal wird irgendwie das Prozentzeichen ausgeschrieben, mal als Symbol genutzt. Das sind so Kleinigkeiten und Beispiele, die mir eben immer auffallen. Aber diese kleinen Brüche, ne, die zeigen fast immer dieses oder zeigen eigentlich immer so auf dieses große Problem, was dahinter steht. Es gibt keine klar definierte Markenstimme. Und das ist wirklich bei super vielen Marken der Fall. Also keine gemeinsame Sprache, keine Meinung, keine bewusste Entscheidung dafür, wie ein Unternehmen klingen möchte oder wie dein Unternehmen klingen möchte. Und wenn das nicht klar geregelt ist, sag ich mal, dann spürt man das auch in den Texten, beziehungsweise du spürst halt gar nichts in den Texten, weil sie ja dann wahrscheinlich sehr beliebig klingen. Und was dann oft passiert, sind so zwei Extreme. Also entweder bleiben die Texte sehr an der Oberfläche, wie ich es eben gesagt habe. Also sie sind so sehr vorsichtig geschrieben, sehr austauschbar, ohne echte Meinung, weil sich dieses Unternehmen einfach nicht traut, klar Position zu beziehen oder die Mitarbeitenden, die diese Texte verfassen, eventuell auch gar nicht wissen, was dürfen wir überhaupt und was dürfen wir nicht. Oder es gibt eben dieses krasse Gegenteil. Die Texte sind viel zu verkopft. Also die Fachabteilungen schreiben zum Beispiel die Texte, ja, dann sind die voller Fachbegriffe, interner Denkweisen, Produktdetails. Also alles, was im Unternehmen natürlich total Sinn macht oder auch für dich als Person in der Fachabteilung X, aber außerhalb deines Unternehmens oder vielleicht schon in der nächsten Abteilung, ne, reicht ja manchmal. Kann das niemand einordnen, was du da erzählst, ja? Und ein Beispiel ist so, das hatte ich in der Vergangenheit, dass ein Wärmepumpenanbieter ausführlich so die technische Funktionsweise seiner Produkte erzählt auf dem Firmenblog. Also die Zielgruppe sind Bauunternehmer und EntscheiderInnen. Die interessieren sich eher für Preise, Lieferzeiten, Förderungen, wenn man mit dem Anbieter arbeitet oder ja, welchen Montageaufwand das alles nach sich zieht. Aber dieser Anbieter hat eben nur darüber geschrieben, ja, unsere Wärmepumpen sind die besten, weil die haben diese Funktionsweise und diese Funktionsweise und das ist total revolutionär und you top. Und das Ergebnis eben, man spricht total fachlich korrekt, klar stimmt das alles, was man da sagt, aber du redest halt komplett an deiner Zielgruppe vorbei, ne? Die können das nicht einordnen, das ist nicht das, was die interessiert. Und dann suchen die sich einen Anbieter, der natürlich die Antworten auf ihre Fragen liefert. Und genau hier liegt eben dieser zweite große Fehler, ja, die fehlende Perspektive für den Gegenüber, weil viele Unternehmen vergessen eben, diese Fachbrille abzusetzen und sich dann wirklich zu fragen, was versteht meine Zielgruppe, was ist für sie relevant und vor allem, was ist nicht relevant. Und ja, daraus ergeben sich dann eigentlich zwei zentrale Aufgaben. Also erstens Klarheit darüber haben, für wen wir sprechen und was diese Menschen wirklich hören müssen. Und zweitens Klarheit darüber haben, wofür wir stehen. Und das eben dann ganz wichtig, wie sich das sprachlich ausdrückt.
Viele fragen sich natürlich auch so, in der Zukunft, was kommt denn auf uns zu? Was sind denn deine Vorhersagen für die Zukunft des Copywritings? Also Stichwort generative KI, Contentflut und verändertes Nutzerverhalten.
Ja, ich glaube, wir alle machen uns hierüber schon seit mehreren Monaten so unsere Gedanken. Und ich beobachte hier vor allem so drei Strömungen. Also die erste Strömung ist, oder beziehungsweise meine erste Hypothese ist so, generative KI wird Standard, aber nicht den Unterschied machen. Also was meine ich damit? In 1 bis 2 Jahren wird es völlig normal sein, dass KI-Tools Teil des Schreibprozesses sind. Also ganz ähnlich wie Rechtschreibprogramme oder Recherchetools heute oder der Taschenrechner der Mathematik. Weil KI kann uns helfen, schneller zu formulieren, Varianten zu generieren oder Routinetexte zu entlasten. Und auch für mich als Schreiberin oder Texterin oder wie man es benennen möchte, ist das ehrlicherweise super. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig in dieser Content-Driven-Welt, in der wir gerade sind, so diese Schnelligkeit durch Tools auch erzielen zu können. Weil mittlerweile produzieren wir so viel Content, das ist ganz ehrlich mit einem kleinen Marketing-Team kaum zu stemmen. Aber. Und dieses Aber ist mir schon echt sehr wichtig. Sie wird eben nicht diese kreative, strategische Arbeit ersetzen. Weil der entscheidende Punkt ist hier irgendwo, KI kann Texte produzieren und die können auch echt gut sein, wenn du gut prompten kannst und auch wirklich dahinter eine Strategie hast und so. Aber sie kann keine Sichtweisen entwickeln oder persönliche Einordnung treffen, ja, was dich dann wirklich bewegt. Und das ist ja gerade im Personal Branding so wichtig, gerade für LinkedIn-Posts und so. Die KI kann dir einen Megatext schreiben mittlerweile und das wird bestimmt auch noch viel, viel besser. Aber die persönliche Einordnung, in welche Richtung, sag ich mal, dein Text sich bewegen soll, die triffst am Ende du. Und genau das wird hier so zur Kernkompetenz von CopywriterInnen meiner Meinung nach. Und deshalb bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass CopywriterInnen und Content-Strategen hier nochmal richtig wichtig werden im Content-Prozess. Und wir schreiben auf jeden Fall auch noch so weiter. Ja, also es wird nicht aufhören, so zu schreiben, aber man wird weniger schreiben und mehr eben diesen strategischen Fokus haben. Dafür muss man aber eben wissen, wie gute Texte klingen und wie die funktionieren und wie man die schreibt, damit man eben dann auch bei der KI bewerten kann, ist das jetzt ein guter Text oder ist er nicht gut geschrieben. Und die zweite Strömung ist so ein bisschen, oder meine zweite Hypothese, wie auch immer wir es nennen wollen, ist, die Contentflut bedeutet unweigerlich, dass Aufmerksamkeit die neue Währung wird. Weil wir sind längst in diesem Post-Content-Zeitalter, also nicht mehr Content gewinnt, sondern bessere Aufmerksamkeit dahinter. Ja, also Nutzerinnen scrollen schneller, entscheiden innerlich in Sekundenbruchteilen, was wichtig ist oder was sie für relevant halten und was sie wegwischen. Das heißt, Texte müssen nicht nur gut formuliert sein, sie müssen so relevant, so treffend, so überraschend irgendwo auch sein, dass sie im Kopf hängen bleiben. Also kurze Formate, trendbasierte Hooks und schnelle Inhalte werden weiterhin existieren, aber sind eher auf diese kurzfristigen Reichweiten ausgelegt, ne? Also um auch neue Zielgruppen zu erreichen, neue Followings zu erhalten und auch so Trends mitzumachen. Langfristig geht es aber eher darum, vor allem strategisch betrachtet eben, wie gut ich damit eine erkennbare Stimme etabliere. Ja, wir sind wieder bei der Brand Voice, die wiedererkennbar ist, egal auf welchem Kanal wir uns gerade befinden. Und das sieht man, finde ich, richtig krass, gerade auf Insta oder so, weil so Creator wie Kiki Do You Love Me, falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt mal gucken, oder Marken wie Snox jetzt im B2B-Umfeld, die sind gerade so stark und das liegt eben genau daran, ne? Sie bringen einfach eine eigene Perspektive in den Content, die nicht austauschbar sind. Oder Perspektiven, die nicht austauschbar sind. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und dritte Strömung, dritte Hypothese ist, Copywriting wird mehr strategisches Handwerk als reines Texten. Also früher ging es viel um, wie schreibe ich gut, ne? Und heute geht es um, was schreibe ich, für wen schreibe ich es und warum genau jetzt. Und In diesem Zuge denke ich, gutes Copywriting wird eben noch stärker zur denkenden strategischen Disziplin, so wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe. Also Zielgruppen verstehen, psychologische Trigger setzen, kulturelle Kontexte verstehen, Dateninsights nutzen, Nutzer-Journeys aufbauen und darauf eben die Markenstimme aufbauen. Also im Grunde, wenn man das jetzt mal so betrachtet, wird Copywriting auch zum Datenjob. Also quasi tritt genau das, warum wir vielleicht gerade gesagt haben, wir suchen uns einen kreativen Job, weil wir eben nie gut waren in Mathe, ja, wieder ein, denn Mathe klopft hier doch wieder an in unserem Jobfeld.
Was bedeutet das für Markenkommunikation, Positionierung und Differenzierung?
Genau, also anders gesprochen, das bedeutet jetzt für Markenkommunikation vor allem eines, und zwar Beliebigkeit ist keine Option mehr. Ja, schreiben wir uns das mal bitte auf die Tafel. Also Sprache wird wirklich zum strategischen Asset. Jede Formulierung, jeder Kanal, jedes Format zahlt entweder auf die Markenidentität ein, ja, weil wir eben konsistent sind und es nutzen, oder sie verwässert sie, weil wir es nicht hinbekommen, hier die Brand Voice irgendwie zu übertragen. Und in Sachen Positionierung verschiebt sich der Fokus eben weiter weg vom Was hin zum Warum und Wie. Also Produkte, Leistungen und Features sind austauschbar geworden, ne? Also da gibt es ja einfach viele, die das Gleiche machen. Oder zumindest vergleichbar, wenn wir das mal so benennen, weil jeder hat irgendwo sein Alleinstellungsmerkmal. Aber was nicht austauschbar ist, ist eben, und das ist so, glaube ich, so der wichtigste Take aus diesem Podcast, ist so die Perspektive einer Marke damit reinzubringen. Und in der Content-Flut differenzierten sich eben nicht mehr so der nächste Trend oder das kreative Wording, sondern die Konsequenz, die man hat als Marke, ne? Also eine klare Brand Voice, die sich durchzieht. Wiedererkennbare Muster im Denken, Erzählen, im Argumentieren. Und da muss man eben immer so denken, Menschen folgen eben nicht Marken, weil sie alles richtig machen, ne? Weil wir alle so perfekt sind und unsere Qualitätsstandards haben, sondern weil sie sich eben bewusst in den Inhalten wiederfinden oder sich bewusst davon abgrenzen können, ja? Und das erfordert irgendwo Mut, denn echte Differenzierung heißt eben auch, nicht für alle da zu sein, ja? Du bist nicht für jeden die Love Brand, aber es reicht, wenn du es für die Zielgruppe bist. Und das funktioniert eben nur durch diese Abgrenzung. Weil genau das schafft dann eben dieses Vertrauen, die Bindung und langfristige Relevanz, die du ja auch einfach brauchst. Und ja, deswegen unterm Strich würde ich sagen, Markenkommunikation wird strategischer, Positionierung wird sprachlicher und Differenzierung, ja, entsteht eben durch diesen authentischen Content und einfach mal über Dinge zu sprechen, über die sich andere noch nicht trauen zu reden.
Viele reden ja über Storytelling, aber nur wenige setzen es gut ein. Was bedeutet Storytelling für dich und wie setzt du es in deiner Arbeit ein?
Also Storytelling heißt ja am Ende des Tages nichts anderes als Geschichten erzählen und ist für mich vor allem eine Art zu denken. Also gar nicht so zu erzählen, sondern eher zu denken. Und viele setzen Storytelling so mit, ja, eben eine nette Geschichte erzählen gleich. Dabei geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Also ich finde gerade so in dieser Markenkommunikation ist Storytelling eigentlich das falsche Wort. Wir müssten irgendwie Story denken oder so das benennen. Denn für mich bedeutet Storytelling am Ende, Gedanken erlebbar zu machen. Also psychologisch betrachtet geht es ja um Identifikation, ne? Also relatable Content und mentale Stimulation. Also wenn ich es schaffe, dass mein Gegenüber innerlich denkt, ja, genau so fühlt sich das bei uns auch an oder diese Situation kenne ich, dann ist ja bereits eine Geschichte entstanden, weil die läuft ja in dem Kopf von der Person ab. Und dafür muss ich eben gar keine große Geschichte erzählen. Also im B2B zum Beispiel, wenn man es jetzt plakativ spricht oder anhand von Beispielen zeigt, entsteht so ein Gefühl ja schon durch ein typisches Alltagsszenario aus dem Arbeitskontext, ein wiederkehrendes Problem, das man einfach mal ausspricht oder eine Entscheidung, die das Unternehmen trifft, ja, je nachdem, gerade so im internen Kommunikation, dass man eben eine Entscheidung trifft als ja, Führungskraft und der Mitarbeitende entwickelt daraus eine Story. Ja, das erzählt ja schon eine Story, sowas. Und Auch im B2B, das darf man eben nie vergessen, treffen Menschen ja Entscheidungen nicht rein rational. Ja? Also nicht nur an Zahlen, Daten, Fakten, wie viel Budget habe ich, Vertrauen, Sicherheit, Angst vor Fehlentscheidungen oder der Wunsch nach Kontrolle, ja, irgendwo eben auch, spielen in die Entscheidung mit rein, ob man zum Beispiel dein Produkt kauft oder deine Dienstleistung in Anspruch nimmt oder nicht. Und Storytelling hilft eben genau dabei, diese emotionalen Ebenen anzusprechen. Deshalb, ja, glaube ich auch, dass wir diesen Storytelling-Begriff eben oft zu eng denken, weil es gibt natürlich nicht die eine richtige Story, aber sich darüber Gedanken zu machen und vor allem zu überlegen, so, okay, welchen Trigger muss ich setzen, damit sich automatisch eine Story in dem Kopf des Gegenübers abspielt. Das ist eigentlich so die Magie dahinter, die wir erreichen wollen.
Gibt es Formeln, die du nutzt, oder fängt gute Story für dich ganz woanders an?
Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Also klassische Modelle wie AIDA, PAS oder PAS oder ähnliche Frameworks, ne? Und ganz wichtig, also meiner Meinung nach sind die nicht schlecht. Ich habe die auch genutzt oder ich nutze sie ab und an auch mal. Also sie haben absolut ihre Daseinsberechtigung und können eben vor allem am Anfang, ne, wenn man anfängt zu schreiben oder auch irgendwie mit KI arbeitet, können die eine gute Orientierung geben und vor allem helfen, so deine Texte zu strukturieren. Aber nein, also das sind so im Alltäglichen nicht die Frameworks, mit denen ich in meiner Arbeit starte oder die ich jetzt irgendwie ständig nutze. Weil das Ding an Frameworks ist eben, die beschreiben oft, wie ein Text aufgebaut sein kann. Ne? Also wie AIDA irgendwie, Attraction, Interest, Desire, Action oder Attention am Anfang. Sie beantworten aber eben nicht, was eigentlich erzählt werden sollte. Und genau das ist so der entscheidende Teil ja aber. Also deswegen arbeite ich weniger so mit festen Modellen und eben wieder mehr mit so Denkfragen, ne, die man sich stellt. Also was ist die unausgesprochene Frustration hinter dem Problem? Wo fühlt sich die Zielgruppe unsicher, überfordert oder unter Druck? Welche Entscheidung fällt gerade schwer und vor allem warum? Weil auch hier wieder psychologisch gesehen geht es eben dabei um Nähe und Relevanz. Ja, Menschen springen nicht auf Texte an, weil sie formal korrekt aufgebaut sind, wie eben auch Marken, ne? Nicht weil die so toll alles sauber machen, sondern weil sie sich eben verstanden fühlen. Und dieses Gefühl entsteht eben nicht durch ein Schema wie eine AIDA-Formel, sondern eben durch echtes Einfühlsvermögen, was man in die Texte mit einbringt und das eben auch im B2B-Umfeld. Und wenn man so arbeitet, ergeben sich Strukturen im Text eigentlich ganz automatisch, ne? Also Aufmerksamkeit entsteht durch Wiedererkennung, Interesse entsteht durch Reibung im Text, ne? Wieder eine Meinung nennen oder eine neue Perspektive einbringen. Und genau, Vertrauen entsteht eben durch Beweise, dass man am Ende eben doch nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legt und nicht nur eine schöne Geschichte erzählt. Deswegen streng genommen, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, nutze ich so Frameworks eher rückwärts, also als Kontrollinstrument finde ich die super praktisch. Also um zu prüfen, ob mein Text logisch aufgebaut ist, ob er Orientierung gibt oder ob am Ende eine klare Handlung überhaupt möglich ist. Ja, also von daher gerne mal so rumtesten, erst den Text schreiben und dann nochmal ein Framework gegenlegen und schauen, ob das so passt. Dann sieht man auch nochmal ganz gut, ob der rote Faden irgendwie vorhanden ist oder ob man dann nochmal nacharbeiten muss.
Welche Rolle spielt Emotion dabei und wie balancierst du Emotion und Conversion?
Für mich ist Emotion vor allem immer so ein Orientierungswerkzeug. Also sie entscheidet, ob ein Mensch innehält, weiterliest und sich innerlich angesprochen fühlt. Weil auch hier wieder so psychologisch betrachtet, treffen wir ja Entscheidungen nicht rational, auch im B2B nicht. Ne? Also hier sind wir trotzdem Menschen, das hatte ich vorher ja auch schon gesagt, also Emotionen wie Sicherheit, Vertrauen, Kontrolle, Angst, vor viele Entscheidungen und so weiter, ne? Die wirken ja immer mit. Ne? Und deshalb gibt es auch nur eine Conversion, wenn wir emotional getriggert sind am Ende. Oder wenn wir das Monopol, sag ich mal, an der Stelle haben und ja, das andere Unternehmen entscheidet sich sowieso für uns, aber dann brauchen wir eh Copywriting nicht, ne? Also das heißt, wenn wir wirklich was verkaufen wollen an jemanden, dann brauchen wir irgendwo diesen emotionalen Trigger. Aber, dann kommt wieder mein Liebstes, aber Emotion ist eben immer der Einstieg und nicht der Abschluss. Das hatte ich ja am Anfang auch schon mal gesagt. Also Es ist wichtig, sich so zu überlegen, wo kommt die Conversion eigentlich her? Und was dazwischen passiert, ist eigentlich so die Balance in der Geschichte, ne? Also bildlich gesprochen öffnet Emotion die Tür, ne? Schafft Nähe und lässt uns relaten mit dem Content. Und Conversion passiert eben nur dann, wenn diese Emotion logisch aufgefangen wird. Also wenn ein Text emotional ist, aber keine Orientierung liefert, wirkt er sogar schon fast manipulativ, ne? Dass wir hier irgendwie jemanden, ja, verarschen wollen, blöd gesagt. Und liefert er nur Fakten ohne Emotionen, dann gibt es keine Conversion. Und deswegen ist für mich in Texten Emotionen immer die Brücke. Also ich hole Menschen über ein Gefühl ab, also zum Beispiel ja, Frustration, Unsicherheit, Erleichterung, idealerweise eher ein Glücksgefühl, ne? Wir wollen ja positive Gedanken haben und führe sie dann so Schritt für Schritt in die Klarheit. Kann man schon fast wie beim Coaching denken, ne? Dass man erstmal so ein Gefühl offenlegt und dann bringt man es immer mehr nach außen. Und es kann durch Beispiele, Szenarien oder ja, einfach Aufzeigen von Konsequenzen im Handeln passieren, dass man eben diese Emotionen triggert. Und erst danach kommen dann eben Argumente, Belege und konkrete nächste Schritte. Oder immer wieder im Wechsel, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man ewig emotional spricht und dann nur noch Informationen, sondern es darf schon immer so eine gute Argumentationskette haben. Und der wichtige Punkt ist eben dabei ganz klar die Dosis, ne? Also Emotion muss gezielt eingesetzt werden. Zu viel wirkt schnell unprofessionell und überzogen, ja. Das muss auch nicht sein. Also blöd gesprochen muss keiner von uns jetzt bei der Arbeit weinen, wenn wir irgendeinen B2B-Copywriting-Text lesen, ja. Das wäre ein bisschen too much. Aber zu wenig Emotionen fühlt sich eben auch austauschbar an. Und gute Texte treffen eben genau diesen Punkt dazwischen, ne? Also den Sweet Spot. Sie benennen Gefühle, ohne sie aber auszuschlachten, ja? Das heißt, es kommt so ein kleiner Funken hoch und der reicht dann eben auch schon so, um das zu entfachen. Und ich sage da immer so, wenn ein Mensch sich verstanden fühlt, ne, Vertrauen aufgebaut wurde und der nächste Schritt klar ist, dann entsteht die Handlung eigentlich automatisch, weil die Emotion schon diese Handlung einleitet.
Nimm uns doch auch mal mit in deinen Praxisalltag. Hast du ein Beispiel für einen Text, ein Projekt oder eine Kampagne, bei dem Storytelling oder Copywriting besonders gut funktioniert hat?
Boah, ja, da gibt es auf jeden Fall natürlich krass viele Beispiele. Aber ich gehe hier mal bewusst weit zurück, also so zu den frühen Apple-Kampagnen rund um Steve Jobs. Also die nutze ich auch ganz gern so in Keynotes, um Storytelling und so plakativ zu zeigen, weil ich einfach finde, das war so Best Case. Das waren irgendwie die Golden Era des Storytellings. Da ging es so irgendwie richtig los, ne? Weil es waren jetzt nicht die schönsten Werbetexte, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist so die Zeit, wo es begonnen hat, dass wir überhaupt Storytelling so in der Markenkommunikation nutzen. Das gab es davor natürlich auch irgendwie, aber jetzt nicht so krass. Also ab da wurde es so richtig marktauglich und viele haben es genutzt. Und da muss man sich eben diesen zeitlichen Kontext eben immer vor Augen führen, ne? Also in den 80er und 90er Jahren war Marketing eben extrem, vor allem in Deutschland, Produkt- und Feature-getrieben, ja. Also gerade in der Tech-Welt ging es um Zahlen, Leistung, technische Überlegenheit. Da hat keiner irgendeine Geschichte erzählt oder Emotionen irgendwie aufgebracht. Also die Werbung war eher erklärend, vergleichend rational, vor allem halt im B2B. Ich will jetzt nicht B2C sagen, aber im B2B schon sehr stark. Und genau das hat Steve Jobs eben so radikal in Frage gestellt damals, ne? Also Apple hat dann nicht mehr gefragt, was kann unser Produkt besser als andere. Apple hat gefragt, wofür stehen wir und für wen ist das relevant? Eben wieder die Fragen, die wir uns auch heute immer noch stellen. Also das Revolutionäre quasi war eben nicht, dass Apple Geschichten erzählt hat, sondern wie sie gedacht wurden, diese Geschichten. Die Marke hat dann eben den Fokus von Technik auf Mensch verschoben. Das war schon mindblown. Von Funktionen auf Identität, von Produkt auf Perspektive. Und die Kampagnen haben dann eben keinen Computer mehr erklärt, sondern ein Lebensgefühl transportiert, ja. Also Kreativität statt Konformität, Andersdenken statt Mitlaufen. Und psychologisch war das eben extrem, extrem stark, weil hier eben nicht die Information verkauft wurde, aber die Zugehörigkeit, ja. Apple hat Menschen erlaubt, sich selbst in der Marke zu sehen. Und genau das ist ja bis heute der Kern von gutem Storytelling, ne? Menschen erkennen sich wieder, emotional, aber nicht rational, ne? Und wenn wir das ins Heute und ins B2B übertragen, dann wird es eben eigentlich besonders spannend, da mal so drauf zurückzugucken, denn im B2B funktionieren ja selten große emotionale Kampagnen, ja. It's nice to have, aber ja, man interessiert sich dann eben doch für die Hard Facts. Aber das Prinzip dahinter funktioniert eben genauso gut, ja. Hier erzählen wir keine epischen Geschichten, sondern arbeiten eben mit typischen Alltagssituationen, Beispielen, wirklich Use Cases, Entscheidungsmomenten, Vorher-Nachher-Szenarien und so. Und auch das sind Stories, weil sie eben im Kopf der Zielgruppe etwas auslösen. Und B2B-Marken wie Slack, HubSpot oder Salesforce, an die denke ich jetzt gerade so, ich finde, die machen das eben sehr gut aktuell. Also die erklären nicht nur primär ihr Tool, die zeigen auch wirklich, wie sich die Arbeit mit dem Tool anfühlt, wie Prozesse einfacher werden dadurch, die Kommunikation klarer ist und Entscheidungen eben auch einfach leichter fallen am Ende des Tages. Also das Produkt ist da eben auch wieder so der Mittel zum Zweck, ne? Also dass man eben dieses Gefühl hat und denkt, oh, jetzt geht hier alles easy, aber nicht der Held dahinter. Also sie bleiben bei der Frage, was soll mein Gegenüber fühlen, verstehen oder anders sehen, nachdem es diesen Text gelesen hat. Darauf baut dann eigentlich so wirklich das Copywriting auf.
Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, ich will mein Copywriting verbessern, was wären deine drei wichtigen Tipps?
Ja, starten wir gerne mal rein. Also erstens, denk deine Zielgruppe enger, als du glaubst. Das ist mein Tipp 1. Also in einem Copywriting-Coaching, das hatte ich gemacht in 2023 oder 2024, ich glaube 2024, war ich bei Stefan Park im Copywriting-Kurs. Und da hat er einmal gesagt in einer der Sessions, die Zielgruppe ist nie ein Meer, sie ist ein Teich. Und wir als CopywriterInnen, wir schwimmen in einem Teich. Und genau so solltest du auch schreiben. Natürlich bist du jetzt kein Copywriter, du bist dann irgendwie eine Marke, aber auch hier, ja, du schwimmst nicht im Meer, du hast deinen eigenen Teich, ja, und das symbolisiert irgendwo die Zielgruppe. Also du schreibst für einen oder du arbeitest für einen sehr konkreten Menschen, der echte Fragen hat, Probleme hat und einen klaren Alltag. Und je enger dieser Fokus ist, desto stärker wird eben auch deine Kommunikation. Zweitens. Leg deine Sprache fest und zieh sie durch, ja, Brand Voice, das ist mir so das Wichtigste. Also viele Texte wirken einfach beliebig, weil Tonalität und Wortwahl ständig wechseln. Also entscheide dich deshalb bewusst, wie sprichst du, direkt oder erklärend, locker oder sachlich und bleib vor allem dabei, weil dann fällt dir das Kommunizieren und Schreiben auch einfach viel leichter, weil du schon so weißt, okay, das Wort benutze ich nicht, das ist unsere Tonalität und so weiter und so fort. Macht es einfach leichter, weil du dir nicht noch um 50.000 Sachen Fragen machen musst. So, und drittens, schreib, veröffentliche und lerne. Ja, warte nicht auf den perfekten Text, der kommt nicht. Schreib regelmäßig, bring Inhalte raus und beobachte, was ankommt bei deiner Zielgruppe und was nicht. Ja, da sind die Analytics ja mittlerweile auf jeder Plattform extrem gut. Und mittlerweile, das kann man halt eben echt sagen, wegen dieser KI-Flut und wir einfach auch nochmal sagen müssen, wir folgen uns nicht gegenseitig, weil wir so perfekt sind, ne? Also mittlerweile performen wirklich unperfekte Texte wieder besser, weil sie sich eben von diesem KI-Einheitsbrei, den wir hier alle haben und nicht mehr hören können, abheben. Deswegen auch mit einem Rechtschreibfehler oder vielleicht, wenn der rote Faden nicht 100% sitzt, aber es einfach deine Perspektive reinbringt, bringst du da echte Learnings und Mehrwerte mit rein. Deswegen kann ich da nur sagen, nicht so viel überlegen, einfach go for it.
Kommen auch langsam schon zum Abschluss unserer heutigen Folge, aber wenn du den Zuhörern jetzt eine zentrale Botschaft mitgeben könntest zum Thema Copy, Story und Strategie, was wäre das?
Ja, also am Ende gilt, je klarer dein Denken, desto klarer ist dein Text. Ich glaube, so kann man mein Input hier so ein bisschen zusammenfassen, ja? Je klarer dein Denken, desto klarer deine Texte. Also wenn du weißt, für wen du sprichst, was du sagen willst und warum das gerade relevant ist jetzt für die Person, ordnet sich deine Sprache fast von selbst.
Und zuletzt natürlich, wo kann man mehr über dich, deine Arbeit oder dein Copywriting-Angebot erfahren?
Kommt am liebsten auf LinkedIn vorbei, würde ich sagen. Also da könnt ihr euch super gern mit mir vernetzen. Da freue ich mich drauf. Da heiße ich einfach, wie ich heiße, also Maren Dinges. Und alternativ natürlich sehr gerne über meine Webseite contentmitmaren.de, also immer mit Bindestrich, content-mit-maren.de. Bindestrich. Da findet ihr wirklich alles rund um mein Copywriting-Angebot und meine Arbeit, also Leistung, Portfolio, Customer Success Stories und so weiter und so fort. Und ich habe auf jeden Fall außerdem einen Newsletter, der heißt Pure Juice und der kommt einmal im Monat, jeden zweiten Montag im Monat. Und enthält ganz konkrete Copywriting-Tipps, Gedanken aus meinem Alltag und Dinge, die ich in der Praxis so beobachte. Über den könnt ihr euch auch einfach über meine Webseite oder LinkedIn dann direkt anmelden. Und solltet ihr lieber auf Instagram unterwegs sein, findet ihr mich unter Content mit Maren. Hier ist alles zusammengeschrieben. Ja, ich freue mich total, wenn wir uns dort sehen und hören.
Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran. Das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.